Domradio Menschen.
Irgendetwas Besonderes muss es auf sich haben mit der Bruder-Klaus-Siedlung in Köln-Mühlheim. Der Kölner Erzbischof Kardinal Wölki ist hier aufgewachsen. Der ob seines sozialen Engagements in ganz Deutschland bekannte Franz Meurer auch. Und auch Helmut Lanio ist hier groß geworden. Helmut Lanio hat Jahrzehnte einen Verlag geführt und engagiert sich in vielfältiger Weise als Aktivist der Hilfsgruppe Eifel für tumor- und leukämiekranke Kinder und als Kuratoriumsmitglied der Stiftung Kloster Steinfeld. Weil Helmut Lanio will, dass die Eifel eine Zukunft hat, bringt er Kultur nach hier als Motor der Monschau Klassik und Miterfinder und Programmbeirat der Lit Eifel. Und er ist überzeugt, wir sind auf der Welt, um uns zu engagieren, nicht um uns ab 17 Uhr durch 37 Fernsehprogramme zu zappen. Herzlich willkommen, Helmut Lanio. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Die Sendung Menschen, heute mit Helmut Lanio. Helmut Lanio, am Anfang steht der Fragebogen. Deswegen bitte Alter.
66 Jahre.
Beruf.
Freiberufler seit 3-4 Monaten.
Gibt es sowas wie eine Berufung?
Sich zu engagieren.
Religion?
Römisch-katholisch.
Und wie gerne?
Sehr gerne.
Sehr gerne. Mein Vater hat mir
die praktische Art, durchs Leben zu gehen, beigebracht.
Von meiner Mutter habe ich
die Spontanität, die Gastfreundschaft, das Offensein fürs Fremde.
In der Davoser Klause 22 groß zu werden hieß?
War ein Glücksfall wegen der unwahrscheinlichen Vielfalt von Spielkameraden. Man war und öffnete die Tür direkt in einem Kinderparadies.
Gastfreundschaft hieß für meine Mutter?
Tür, Tor und das Herz öffnen.
Unser Häusertausch in den 50er Jahren mit einer holländischen Familie war?
Ein Skandal für unsere etwas konservativeren Nachbarn.
Radio Veronika bedeutete mir?
Freiheit und Abenteuer und ein Trip an die holländische Küste.
In der Schule war ich häufiger ab als anwesend, weil?
Das Leben so viele Reize in den 60er und 70er Jahren hatte.
Schule wird völlig überbewertet. Die Fotografenlehre war?
Ein Einstieg in eine muntere Welt. Der Weg verlief nicht so erfolgreich.
Dass Serigraphie, also Siebdruck, Kunst sein konnte, habe ich verstanden als?
Ich in einer wunderschönen Druckerei in der Südstadt, in der Altenburger Straße, meine Lehre und meine ersten Erfahrungen in diesem wunderschönen Beruf mit vielen, vielen Künstlern machen durfte.
Die Kunst- und Musikszene in der Kölner Südstadt der 60er, 70er Jahre war für mich
ein bisschen prägend, legendär und damals noch sehr ursprünglich und ungezwungen.
Als wir nach Kall gezogen sind,
begann ein Lebensabschnitt mit viel mehr Verantwortung.
Als Anzeigenvertreter konnte ich
die ersten Erfahrungen im Verlagswesen sammeln in Eifel, Mosel und Hunsrück.
Vom Anzeigenvertreter zum Verlagsgeschäftsführer ging nur, indem
man sich sehr, sehr engagierte, indem man sich weiterbildete und indem man halt traditionell engagiert und fleißig war.
Eine Verlagsgruppe aufbauen bedeutet
viel, viel Arbeit, viel, viel Geschick, viele Netzwerke aufbauen, pflegen, mit vielen Menschen zusammenarbeiten und ja, Richtlinien nicht nur vorsetzen, sondern noch vorleben.
Den Verlag in den Osten auszudehnen hieß?
Die Frühmaschine um 6.15 Uhr vom Köln-Bonner Flughafen.
Nach Dresden nehmen.
Ja, nach Dresden und Leipzig.
Neue Technik hat mich immer fasziniert, weil
sie unser Leben enorm erleichtert und unsere, ja, ich sag das mal, unsere Informationsvielfalt ja, erhöht.
Ein Anzeigenblatt verträgt sich mit Journalismus, wenn
eine engagierte, freie, lokale Redaktion darin stattfindet.
Monschau Klassik bedeutet mir?
Immer noch nach 16 Jahren ein Abenteuer, eine spannende Zeit der Programmauswahl und 3 Wochen 24-Stunden-Dienst.
Lilith Eifel kann?
Menschen in kleine, kulturell interessante Orten locken mit einem interessanten Angebot von Etablierten, mit Eifel-Autoren und vielen jungen Nachwuchsschriftstellern.
H.A. Schuld ist zu einer Ausstellung gekommen, weil?
Man sich aus der Kölner Szene etwas kannte, weil er 1971 bereits bei einer 1970 bereits in einer Ausstellung in Monschau provokant tätig war und sich schrecklich gerne an die wilde, schöne Zeit damals in Monschau erinnerte.
Die Eifel hat eine Zukunft, wenn?
Es uns gelingt, die jungen Menschen doch zu halten, die Eifel lebendig, kulturell zu gestalten und ein vielfältiges Angebot aufrechtzuerhalten.
Wenn ich auf dem Jakobsweg unterwegs bin?
Ist man sehr, sehr schnell konzentriert auf das Wesentliche, auf die einfachen Dinge des Lebens. Das Wetter, ist es heute nass, ist es regnerisch? Das ist eigentlich so ein tolles Beispiel, die Rückbesinnung auf die einfachen Dinge des Lebens.
Die lange Version machen wir später. Ich suche orientalische Musikinstrumente, weil?
Ich mich für einen Musikraum in einer Flüchtlingsunterkunft engagiere.
Ein Kloster wie das Kloster Steinfeld überlebt, wenn?
Es lebendig bleibt. Wenn.
Das Wichtigste, was ich meinem Enkel Philipp mitgeben will, ist?
Ja, gerade diese Lebendigkeit, Offenheit allen wichtigen Dingen des Lebens gegenüber.
Gott ist?
Wichtig, immer da, überall da, aber nicht nur in den traditionellen Kirchen.
Helmut Lahniu, jetzt in der Sendung Menschen. Ich habe mich gefreut, dass unser Gast heute in der Sendung Menschen zu uns kommt. Das ist der ehemalige Verlagsgeschäftsführer Helmut Lahniu, der ganz viele Themen mitbringt und vor allen Dingen ganz viel Engagement, ganz viel Liebe für diese Welt. Und er ist in Köln zusammen mit in Köln 2 bekannten Menschen, Pastor Meurer aus Pfingst und Kardinal Wölki, zusammen aufgewachsen. Und zwar in der Bruder-Klaus-Siedlung. Die hat damals Kardinal Frings 1948 gegründet, den Grundstein gelegt, und es sollte eine Siedlung werden mit viel Selbst- und Nachbarschaftshilfe und für Familien mit vielen Kindern. Helmut Lahniu, Sie sind in der Davoser Klause 22 groß geworden, Franz Meurer, der ein bisschen älter ist als Sie, in der Davoser Klause 18 und mit Ihnen nur in dieser Straße noch über 70 andere Kinder. Hat geklappt mit den kinderreichen Familien, oder?
Ja, wir waren etwas schräg angesehen. Wir hatten nur 3.
Ja.
Meurers hatten 5 oder 4. Schräg gegenüber die Familie Kratzhändler bestand aus 7 Kindern. Und ich glaube, es gab Familien in unserer Straße mit bis zu 9 Kindern. Es war ein Paradies. Man öffnete die Tür und hatte nicht nur einen oder zwei, sondern direkt eine ganze Horde von Spielkameraden, mit denen man die Straße, die Siedlung, aber auch das anliegende kleine Wäldchen und das damals gefährlich anmutende alte historische Fort erobern und entdecken konnte.
Das klingt sehr idyllisch, und Sie haben haben vorher erzählt, vor der Sendung, also die nächste Straße, das war dann schon auch wirklich das nächste Abenteuer. Man blieb so in der Straße, weil einfach hier auch genug Kinder da waren.
Ja, es gab die Davoser Klause, die Zuger Klause, es gab den Berner, den Baseler Weg, und ich glaube, in der Ecke wohnte auch damals die Familie Wölki. Die direkte Nachbarschaft zur Familie Meurer war natürlich intensivst. Die Kameradschaft in den Jugendjahren mit Franz war vielleicht auch prägend. Es war eine wunderschöne Gemeinschaft.
Sie sind auf der Straße zusammen groß geworden, aber Sie haben dann auch die Dinge alle zusammen gemacht. Pfadfinder, Messdiener, das war alles ganz normal.
Das ergab sich. Es war damals wichtig. Man war stolz, bei den bei der deutschen Pfadfinderschaft St. Georg mitzumachen. Es war ganz normal, dass man als Messdiener aktiv wurde. Man hatte den Wettstreit als Messdiener und ich kann mich erinnern, wir waren mindestens immer zu sechs, auf der rechten Seite zu stehen, um beim Rausgehen an der Glocke zu ziehen. Man musste verdeckt und konnte verdeckt vorne noch wechseln auf die linke Seite, weil man dann liebend gern klingeln wollte. Also
es gab so einen Plan, wenn man beim Auszug rechts stehen, aber dann schnell nach links wechselt.
Ja, wir hatten das Glück, dass in der Bruder-Klaus-Kirche war so eine kleine verdeckte Ecke, wo man mit einem kräftigen Ellenbogen von rechts nach links wechseln konnte.
Na super, das ist ja ein Messdiener-Geist. Ja. Also, und die Mädchen, das waren jetzt alles Jungs. Und die Mädchen, waren die unter sich? Fällt mir gerade auf.
Nee, war eine bunte Mischung. War eine bunte Mischung ohne Vorurteile. Wir waren in dem jugendlichen Alter noch so klein, dass im Grunde das Geschlecht noch nicht so eine entscheidende Rolle spielte.
Die haben übrigens alle Schweizer Straßennamen, weil es Hilfe aus der Schweiz gab. Ich habe mich gewundert, warum die Davoser Klaus und so heißen. Ich habe das nachgelesen. Also irgendwie, es gab Hilfe aus der Schweiz für den Bau und deswegen haben die alle Straßennamen aus der Schweiz. Das Ganze war ja ein Programm. Also man konnte da ja auch nur hin, wenn man viele Kinder hatte. Und irgendwie haben die Menschen ihre Häuser selbst gebaut. Entweder ihr eigenes. Und dann kann man ja nicht alles können, alle Gewerke. Das heißt, man hat sich untereinander geholfen. Dieses Programm, dass man die Dinge zusammen macht, da scheint mir, dass es kein Zufall ist, dass da Franz Meurers und Kardinal Wölkis und Helmut Lanius rauskommen, oder?
Ja, so ein großer Aspekt von Nachbarschaftshilfe. Man hatte eine kleine Summe von Eigenkapital und musste den Rest auch in der Gesamtfinanzierung dieser wunderschönen kleinen Häuschen über die Eigenleistung finanzieren. Das lag dann natürlich an den unterschiedlichen Geschicken, zum Beispiel meines Vaters, gelernter Schmied, Schlosser. Ich glaube, er hat in der Straße 3 oder 4 Heizungsanlagen gebaut und sein technisches Geschick in das Gemeinwohl der Straße eingebracht.
Man könnte jetzt denken, kleine Siedlung, kleine Welt, aber so war es in Ihrem Fall nicht. Kleine Siedlung, ja, aber da war schon die ganze Welt zu Hause und das erzählen wir gleich. Die Sendung Menschen, heute mit Helmut Lanio. Wir haben eben von der kleinen Siedlung, der Bruder-Klaus-Siedlung erzählt, in der Sie groß geworden sind. Und ich habe gesagt, das war eine kleine Siedlung, aber das war keine kleine Welt im Sinne von geistig keine kleine Welt. Das fing schon damit an, dass sich da in Ihrer Familie zwei Welten gemischt haben. Da war der Vater der Westfale und war die Mutter die Kölnerin. Das sind zwei Temperamente und zwei Welten. Aber es war auch so, dass tatsächlich vor allen Dingen ihre Mutter so die Welt in ihre Familie geholt hat. Zum Beispiel gab es in der Nähe eine Autobahn und irgendwann fingen ja die Tramper an. Und die Tramper, die dann da standen mit ihren Rucksäcken, die saßen dann bald an ihrem Frühstückstisch. Wie ging das denn?
Ja, die Siedlung lag direkt an der Autobahnausfahrt Köln-Mühlheim. Als Kinder zunächst hat Abenteuer, die Autos alle zu beobachten. Die Ausfahrt nach Köln war natürlich ein beliebter Treffpunkt der damaligen noch vorhandenen Tramper. Wir waren neugierig, wir wechselten, sag ich mal, über einen kleinen Erdwall zur Autobahn, kamen mit den unterschiedlichen Trampern ins Gespräch. Und natürlich war es von da aus nicht weit, ihr Zelt bei uns in den Garten aufzuschlagen. Ich erinnere mich an ein nettes schwedisches Paar, was Köln 3 Tage erobern wollte, die natürlich zunächst bei uns zelteten, dann in dem Keller duschen durften und ich sag mal nach 2 Tagen bei unserem Frühstück die saßen und von dort aus die schöne Stadt Köln erkundeten.
Also Sie haben auch erzählt, Ihre Mutter hat die auch richtig eingeladen, zur Autobahn gegangen und hat sie eingeladen.
Ja, was wir anschleppten, war natürlich dann auch zunächst meiner Mutter willkommen und mein Vater akzeptierte diese Gastfreundschaft, das offene Haus und er war etwas und ist etwas wortkarger gewesen wie meine Mutter, aber er war immer mit dem Herzen natürlich genauso dabei.
Ein Kollege von ihm aus Kroatien, der hat auch bei Ihnen gewohnt.
Ja, mein Vater arbeitete bei einer Kölner Traditionsfirma Polisch im Köln-Zollstock, prädestiniert für den Drahtseilbahnbau, unter anderem die Kölner Rheinseilbahn damals. Ich glaube, Maribor war Austragungsstätte der Olympischen Winterspiele und im Vorfeld bekam diese Kölner Firma den Auftrag, mehrere Seilbahnen zu bauen. Aus Maribor, aus Ljubljana, kam ein liebenswerter Aufpasser zur Bauabnahme mit nach Köln mit einem kleinen Tagesbudget, lebte er in einer kleinen Pension. Es dauerte 2 Wochen, dann hatte mein Vater ihn zu uns nach Hause eingeladen. Er bezog unser Gästezimmer und bekam die Butterbrote morgens auf die Arbeit genauso dick und fett mit Westerwälder Wurst wie mein Vater.
Und so richtig, also eine Geschichte fand ich sehr eindrücklich. Heute ist es ja ganz normal, dass man seine Wohnung entweder selber anbietet, entweder ein Zimmer oder Couchsurfing oder eben eine Wohnung und das tauscht oder das Haus tauscht. Damals in den 50ern kannte kein Mensch weder dieses Wort noch diesen Vorgang. Aber ihre Mutter hat das fleißig praktiziert. Die hat fleißig mit einer holländischen Familie das Haus getauscht.
Ja, wir lernten bei einem Urlaub in Rennesse, Hamstede, in einem Ferienhäuschen eine nette holländische Familie kennen. Trotz aller Ressentiments, die damals noch vorhanden waren, schloss man schnell Freundschaft. Spontan kam die Idee auf des Wohnungstauschs in Köln. Und ich glaube, mehrere Jahre lang kam die Familie Keuning nach Köln, während wir in andere Urlaubsziele fuhren.
Aber das hieß ja, dass die holländische Familie mit den Nachbarn auskommen musste.
Ach, das war, ich sag mal, ich glaube schon.
Die Nachbarn mit Ihnen?
Ja, eher die Nachbarn mit Ihnen. Mhm. Es war eine Altehrwürde. Ich glaube, Herr Keuning war angesehener Notar in Holland, eine sehr gut situierte Familie, die dann die 14 Tage Köln-Urlaub zum Anlass nahmen, von hier aus das Rheinland zu erkunden. Sie holten sich beim Nachbarn den Schlüssel ab. Wenn wir zurückkamen, hatten wir einen Strauß Gladiolen und einen Strauß Tulpen und 3-4 Pakete Kaffee und holländische Kekse auf dem Tisch. Unsere Nachbarn verstanden das nicht, dass man so vertrauensvoll mit Fremden umgehen konnte. Aber diese Fremden wurden bei meiner Mutter sehr, sehr schnell Freunde.
Das ist ja das, was immer die Dinge ändert, wenn man sich kennt. Also Sie sind zum Beispiel dann ja auch als Kind nach Kroatien in Urlaub gegangen, da wo der liebenswerte Aufpasser, haben Sie eben gesagt, herkam. Also Sie haben ja dann auch die anderen Welten kennengelernt und vor allen Dingen die Menschen, die da leben, kennengelernt. Und dann sind es ja keine Fremde mehr.
Sie haben eben meinen Enkel Philipp angesprochen. Und das ist so, als Vater, als Großvater hat man natürlich immer Sorge und lächelnd erinnert er mich immer an einen meiner damaligen Urlaube. Bevor die Familie dann die Einladung nach Kroatien annahm, war ich quasi Testperson. Ich durfte im zarten Alter von 12 Jahren im Grunde über Graz nach Maribor, nach Ljubljana mit dem Zug fahren, ein richtiges Abenteuer, und verbrachte in einem kleinen Dorf in der Nähe von Ljubljana 4 Wochen Sommerferien. Heute eigentlich undenkbar, bei allen Risiken. Und scherzhaft erinnere ich mich immer noch, wenn ich am Bahnhof Köln-Mühlheim vorbeifahre, dass ich nicht am Hauptbahnhof abgeholt wurde, sondern vom Hauptbahnhof dann noch bis Mühlheim durchfahren musste, durfte, konnte, um dort von meiner Mutter dann nach dem Jugoslawien-Trip wieder in Empfang genommen zu werden.
Ich sag ja, es war eine kleine Siedlung, aber keine kleine Welt. Und in der die Schule nicht so richtig stattfand. Jedenfalls nicht, wenn es um Helmut Lanio ging, aber das erzählen wir gleich. Die Sendung Menschen heute mit Helmut Lanio. Ich habe schon im Fragebogen gesagt, in der Schule waren Sie ja mehr ab als anwesend. Und Sie haben so ganz viele Schulversuche, sag ich jetzt mal, ich weiß nicht, 3, 4 unterschiedliche Schulen besucht. Ich will ja nicht in der Haut Ihrer Eltern gesteckt haben, oder?
Ja, Schule war eine Katastrophe. Das Interessante war natürlich auch der Bruder-Klaus-Siedlung über den Wiener Platz bis Deutz zum neusprachlichen Gymnasium am Gotenring zu fahren. Kurze Episode. Nach 1,5 Jahren war dann auch meine Mutter der Meinung, dass Latein nicht unbedingt die Sprache ist, die mich begeistert, sodass der nächste Versuch mit einem anderen Gymnasium gewählt wurde, das dann in der Nähe des Ubierringes war. So ist das heute mit meiner Tochter Bianca und meinem Philipp eigentlich wunderschön durch Köln zu fahren und immer wieder ab und zu darauf hinzuweisen, auf dieser Schule war ich, auf dieser Schule und auf dieser Schule war ich. Ja, ich wundere mich selbst, dass es mir dann doch gelungen ist, beruflich etabliert Fuß zu fassen.
Das hat ja auch ein bisschen gedauert, das erzählen wir ja gleich. Aber diese Zeit, Sie haben gesagt, das Leben war einfach viel zu spannend. Sind Ihre Eltern nicht umgekommen vor Sorge, dass Sie irgendwie ja eben nicht Fuß fassen? Oder haben die so ein Urvertrauen in Sie gehabt?
Nee, die Sorge war schon vorhanden. Und leider merkt man erst, wenn man es selbst erlebt, mit eigenen Kindern, wie sorgenvoll man diese Dinge betrachtet. Man war damals so leichtsinnig. Man hat im Grunde ein Verhalten, man war sehr egoistisch. Man hat an sich selbst gedacht, an die Freunde, die man in der Kölner Szene dann getroffen hat. Und die Kölner Szene war munter. Es gab den Rudolfplatz als damaligen Treffpunkt. Es gab den Römerturm, der schon etwas verrufener war. Man neigte dann hin und wieder dabei, auch einen Joint zu rauchen. All diese Dinge fielen eigentlich in die Zeit, wo ich aus der Bruder-Klaus-Siedlung dann in die Kölner Innenstadt schulisch gezwungen war, den Weg zu suchen und ja, den Versuchungen dann teilweise erlegen.
Naja, was heißt, also gut, den Versuchungen erlegen, aber Sie haben ja einfach auch gesagt, das war einfach so viel spannender als die Schule. Sie haben die Schule irgendwie, ich weiß nicht wie, zu Ende gebracht, haben dann einen Versuch mit einer Fotografenlehre gemacht und sind dann nach Rheinbach gegangen, an die Kunstfachschule. Und da haben Sie Siebdrucker gelernt und da war auf einmal was, was Ihnen Spaß gemacht hat, oder?
Ja, Siebdruck war natürlich eine neue Form des Drucken, kam aus der Kunst. Die Pop-Art-Künstler bedienten sich dieser Instrumente, der großformatigen, farbenfrohen Siebdrucke, um ihre Kunst zum Ausdruck zu bringen. Und natürlich war das ein tolles Erlebnis, diesen Beruf zu erlernen. Natürlich war es auch ein tolles Erlebnis, dann von zu Hause den ersten Sprung zu machen, mit 17 Jahren nach Rheinbach, die erste eigene kleine Studentenbude. Und es war eine wunderschöne Zeit, die eigentlich im kreativen Bereich mich geprägt und mir auch heute noch viele gestalterische, Handwerkzeuge mitgegeben hat.
Und dieser Beruf hat Ihnen dann ja ermöglicht, mit dieser Szene, dieser Clique, die Sie eben so am Römertor und mal haben wir auch mal einen Joint geraucht und so beschrieben haben, die konnten Sie dann mit diesem Beruf verbinden, weil Sie hatten in der Altebürgerstraße, haben Sie in einer Druckerei gearbeitet und da waren die ganzen Musiker und die ganzen Künstler drumherum und mittenmang dabei, weil Ihr Chef auch genau diese Dinge dann gedruckt hat von Wolf Ostell zum Beispiel.
Ja, die Altenburger Straße, diese wunderschöne Druckerei Veri, war natürlich künstlerisch und kreativ ein Paradies. In der Nähe, mitten in der Südstadt, im Herzen der Südstadt, in der Nachbarschaft der damaligen Kunstakademie, der Kunstwerkschule Köln, gingen die Künstler, die experimentellen Künstler, ein und aus. Es begann nicht nur mit den Sieben, mit den Vorlagenherstellern, sondern es waren auch die damit verbundenen Experimente mit Farben, mit Neonfarben, mit bunten Farben, mit verschiedenen Druckverfahren. Es war eine lebendige Zeit. Aber ganz offen, die Zeit der Joints war zu diesem Zeitpunkt dann doch schon etwas vorbei.
Ja, aber die Kunst war da. Und ja. Also mir scheint es, dass einfach diese Art, das ist ja auch mehr, also diese Art Künstler zu sein, ist ja mehr als von der Kunst zu leben, sondern es ist ja ein ganzer, heute würde man sagen, Lifestyle, also eine ganze Art, das Leben anzusehen, dass das wichtig für Sie war.
Ja, wir hatten natürlich auch das Glück, dass mit dieser Siebdrucker, mit dieser Serigraphenlehre und diesem beruflichen, mit dieser Tätigkeit in der Südstadt auch ein Wandel in der Kunst begann. Man verabschiedete sich von den traditionellen Kunstformen, den einmaligen Bild in den Museen und Kunst wollte auf die Straße, wollte vervielfältigt werden. Und das war der Zeitpunkt, das war genau unsere Zeit.
Das war genau Ihre Zeit. Sie haben das dann irgendwie losgelassen und vielleicht auch nicht losgelassen, denn Köln und Kalk verbinden, ja, ich weiß nicht, was das K am Anfang. Gibt es noch mehr, was Köln und Kall verbindet?
Nee, Kall war die Übernahme von Verantwortung.
Das jedenfalls ist Ihr Leben dann, von Köln hat es sich nach Kall in die Eifel verlagert. Und das war dann mit der Übernahme von Verantwortung auch wirklich ein neues Leben. Woher hören wir einen Text, den Sie für uns ausgesucht haben?
Domradio. Das Wort.
Bewahre stets Ithaka in deinen Gedanken. Dort anzukommen ist dein Ziel. Aber beeile dich auf der Reise nicht. Besser, dass sie lange dauert. Dass du als alter Mann erst vor der Insel ankerst. Reich an allem, was du auf dem Weg erworben hast. Ohne die Erwartung, dass Ithaka dir Reichtum schenkt.
Zu Gast im Studio ist Helmut Lanio, der uns Ithaka mitgebracht hat. Was haben Sie, wen haben Sie uns mitgebracht? Homer?
Ja, ich dachte auch, es wäre von Homer. Ich habe dann nochmal vor der Sendung recherchiert. Die legendäre Ithaka, die legendäre Insel des Odysseus. Es ist eine Abwandlung von Homer. Der Schriftsteller heißt Konstantin Nos Kavavis. Er hat, glaube ich, die griechische Saga 1911 etwas überarbeitet und gerade diese Zeilen haben mich sehr, sehr geprägt und springen mir immer und immer wieder in den Sinn.
Warum dieses Beeil dich nicht, bewahre Ithaka, also die Insel Ithaka, das Ziel im Sinn, aber beeil dich nicht? Warum denken Sie darüber nach?
Der Schlusssatz ist viel prägender, ohne die Erwartung, dass Ithaka die Reichtum schenkt. Und ich verstehe die Reise nicht im klassischen Sinne, das zwanghafte Abhaken von Städtereisen, sondern ich beziehe diesen Gedanken, die Reise, das Ziel eigentlich auf den Alltag, auf das Leben. Und ich sehe in diesem Spruch, in diesem kurzen Zitaten eigentlich eine Aufgabe, offen, frank und frei die Dinge des Lebens aufzunehmen, nicht nur nach Reichtum zu streben, sondern im Grunde das Leben sehr, sehr lebendig zu gestalten und dass sie lange dauert, bedeutet eigentlich für mich, jeden Moment des Daseins sinnvoll zu nutzen.
Erwarte nicht, dass sie Reichtum bringt, die Insel, das Ziel, heißt keinen materiellen Reichtum, weil das, was Sie da erzählen, ist ja Reichtum, Lebendigkeit und so, das ist ja Reichtum. Aber keinen materiellen Reichtum erwarten Sie, oder?
Ach, jeder strebt nach einem gesunden Auskommen, aber das ist ja nicht alles im Leben. Eine sinnvolle Ausgestaltung des Alltages. Und Sie haben ja bei der Einleitung da dieses fast schon legendäre Zitat von mir genutzt, das ist nicht sinnvoll, ne? Um 17 Uhr sich so 37 Fernsehkanäle zu zapfen. Und leider gibt es ja noch mehr wie 37 Kanäle. Das heißt, für mich bedeutet das Leben und auch das Christsein, verantwortungsvoll mit der Zeit umzugehen, bedeutet verantwortungsvoll und engagiert mit der Zeit umzugehen, wenig Leerraum zuzulassen und sich all den vielfältigen Aufgaben zu widmen, die sich im Alltag ergeben.
Zu Gast heute in der Sendung Menschen ist Helmut Lanio. Wir haben eben schon erzählt, irgendwann sind Sie so spannend, dass in der Kölner Südstadt und mit der Kunst und den Künstlern und der Serigraphie auch war, sind Sie nach Kall in eine Dachgeschosswohnung gezogen. Damit fing viel Verantwortung an, denn Sie wurden eine Familie und damit fing auch eine ganz dichte Arbeitsbiografie an. Die hat angefangen als Anzeigenberater und aufgehört noch lange nicht als Verlagsgeschäftsführer. Das klingt ja so ein bisschen wie vom Tellerwäscher zum Millionär. Es war viel Arbeit, das haben Sie im Fragebogen schon gesagt. Aber wie kam das, dass Sie sozusagen da so eine steile Karriere gemacht haben?
Und scheinbar war das genau der Beruf, der mich begeisterte. Es war wirklich eine Berufung. Im März 1976, also fast vor 40 Jahren, mein heute sage ich Mutterhaus kennenzulernen und doch die Chance zu bekommen, von klein anzufangen, als Mediaberater, wie man heute sagt, tätig zu werden. und das Glück hatte, in der damaligen Aufbauphase all diese breiten Erfahrungen zu sammeln, die mein späteres Berufsleben dann ausgemacht haben.
Also Sie sind in einem, ich sag jetzt mal, soll nicht despektierlich klingen, Anzeigenblatt? Oder wie würden Sie das beschreiben, was Sie, das Druckerzeugnis, was Sie hergestellt haben?
Ja, man streitet sich. Man streitet sich selbst in unserem Bundesverband. Es gibt Anzeigenblätter, es gibt Anzeigenzeitungen.
Aha.
Es gibt unwahrscheinlich qualitative Unterschiede in unserer Gattung. Und mein und unser Ziel war es immer, engagierte journalistische Produkte in den einzelnen lokalen Ausgaben auf den Markt zu bringen.
Da habe ich am Fragebogen auch schon nachgefragt. Wenn ich das so gucke, was mir in den Briefkasten gesteckt wird, solange ich nicht draufschreibe, keine Werbung, schreibe ich da keine Werbung rein, kommt das nicht mehr. Da weiß ich nicht, was es mit Journalismus zu tun hat, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber Sie sagen, genau das wollte ich. Ich wollte, dass in meinen Redaktionen Journalisten gesessen haben.
Ja, ich habe mich immer diesbezüglich engagiert. Unser Verband, der Bundesverband der Deutschen Anzeigenblätter, hat sich in diese Richtung sehr engagiert. Wir haben einen eigenen Arbeitskreisredaktion gebildet. Wir haben einen eigenen Kurs, Fortbildungskurse aufgelegt. Wir haben eine Anzeigenblattakademie gegründet, deren Ursprung im Grunde die Fortbildung der Redaktion, die Ausbildung der Redaktion, Volontariatsausbildungen über 2 Jahre in der Kooperation mit der Henry-Nannen-Schulung. Das ist die eine Seite der Anzeigenblätter. Sie haben sicherlich recht, je nach Markt- und Wettbewerbssituation gibt es gute, gibt es schlechte, aber unsere Titel, der Wochenspiegel und Wochenkuriergruppe, kann man durchaus mit den meisten Ausgaben zu den guten bis ganz guten zählen.
Also Anzeigenzeitung, Betonung aus Zeitung. Sie haben zu ihm im Abschied als Verlagsgeschäftsführer ein Buch geschenkt bekommen, das habe ich mir durchgelesen. Da haben ganz, ganz verschiedene Leute Ihnen zum Abschied etwas geschrieben und da hat ein Redakteur geschrieben, dass er irgendwann mal nach Monschau in die Zentrale musste, weil sich ein Kunde beschwert hatte. Und er hatte entsprechende Sorge, was wohl passiert, wenn er dem großen Helmut Lanio gegenüber sitzt. Sie erinnern sich an die Situation und ein bisschen heikel war es schon.
Ja, es war nicht nur ein Kunde, der sich beschwert hat, er hatte sich eine ganze Region, und zwar die ganze Mosel, beschwert, weil einer unserer liebenswerten damaligen Redakteure geschrieben hat, der 2005er ist hin. Er meinte die Weinernte, und das ist natürlich unten an der Mosel das Schlimmste, was man behaupten kann. Es war aber auch nur ein Beispiel dafür, dass man sich als Verantwortlicher natürlich vor seiner Mannschaft stellen muss, für seine Mitarbeiter stellen muss. Und gerade die Redaktion braucht ihre Unabhängigkeit, um über die Leser den Markt zu erobern. Deshalb waren Kundenbeschwerden hin und wieder sicherlich ein Anlass, mit dem einen oder anderen zu sprechen. Aber sie führten nie zu einer Einschränkung der redaktionellen Freiheit.
Das heißt, Sie haben darauf gesetzt, dass einfach, wenn in der Anzeigenzeitung Zeitung passiert und da Artikel drin stehen, die den Menschen wirklich etwas geben, dann werden sie in diese Zeitung gucken und dann werden auch die Anzeigen einen Sinn machen, die man drumherum baut. Das war Ihre Position, oder?
Ja, über den Leser den Markt erobern. Und ich glaube, sagen zu können, dass diese Ausrichtung in den letzten 40 Jahren erfolgreich war.
Das muss erfolgreich gewesen sein, weil Sie haben, als dann die Mauer fiel, die Wende kam, sind Sie auch in den Osten gegangen und ich habe einen Artikel gefunden, da erzählen Sie, dass Sie in einem Jahr in Sachsen 19 Niederlassungen gegründet haben.
Ja, es war natürlich ein unwahrscheinlicher Glücksfall, man muss sich das vorstellen. Ein neuer deutschsprachiger Raum öffnet sich, gerade für Zeitungen und das gedruckte Wort, im Grunde von der neuen Marktsituation ein Paradies. Man musste schnell und dynamisch sein und man musste Märkte erobern, um dann zu einem späteren Zeitpunkt sich zu engagieren, Kooperationsformen zu finden und den Markt dann neu zu ordnen.
Und man musste die Frühmaschine nach Dresden und Leipzig nehmen. Das Ganze passiert in Monschau. Um Monschau herum ist die Eifel und Ihnen ist die Kultur in der Eifel einfach ein großes Anliegen. Und über Kultur in der Eifel, die Monschau-Klassik, die Litteifel, sprechen wir gleich. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist Helmut Lanio. Helmut Lanio, gibt es jemanden in der Eifel, der Sie nicht kennt? Frag mal so. Sie lachen, Sie grinsen. Ich vermute, dass Sie sehr, sehr bekannt sind. Sie sagen, die Eifel soll weiterleben, das hatten wir schon, sie soll lebendig bleiben. Das passiert nur, wenn die jungen Leute da bleiben. Und die Eifel braucht Kultur. Sie sind verantwortlich, also Sie sind ja denn die richtige Bezeichnung dafür. Ich sage jetzt mal einfach Motor der Monschau Klassik und Sie sind Miterfinder und im Programmbeirat der Lit Eifel. Wann klappt das? Also Sie machen große Geschichten und ein paar kleine drumherum, aber Sie machen viele große Geschichten. Wann klappt das, dass Kultur in der Eifel stattfindet und die Menschen da hinkommen?
In erster Linie, man muss sich engagieren, man muss eine Reihe von Mitstreiter finden, man muss einige Sponsoren begeistern, man muss eventuell kleine Förderprogramme akquirieren, um einen soliden Grundsockel für all diese Dinge zu legen. Bei der Festspiel GmbH ist uns dies gelungen. Wir haben eine kleine gemeinnützige Festspiel GmbH mit 4 Gesellschaftern. Dort bin ich ehrenamtlicher Geschäftsführer und wir veranstalten in Monschau schon jetzt im 16. Jahr die Monschauer Klassikfestspiele, die sich in den letzten Jahren zu einem Monschau Festival gewandelt haben.
Das heißt, die Klassik findet nicht mehr statt.
Doch, die Klassik findet statt. Ich freue mich schrecklich, dass es mir gelungen ist, dieser Tage nochmals ein Ballett zu engagieren. Mhm. Wir haben im August das Moskauer Staatsballett mit einer traditionellen, wunderschönen Schwanensee-Aufführung zu Gast. Wir haben eine wunderschöne große Oper. Wir erfreuen uns dieses Jahr an einer tollen, großartig inszenierten in der Kooperation mit den Freunden der Kölner Kammeroper an einer tollen Traviata. Aber zur Gesamtfinanzierung des Programms, des Festivals, muss man jüngere Menschen erobern, sie langsam an die Oper heranführen, an die Klassik heranführen und man muss ein Zusatzprogramm anbieten. Und das geht von Albert Hammond bis hin zu Casala oder von Cat Ballou,
ne?
Zu
gesehen.
Barclay James Harvest. Also wir haben uns in den letzten Jahren sehr, sehr geöffnet und unser Programm ist lebendiger und bunter geworden.
Hm. Wie viele Menschen kommen da hin?
Wir haben zwischen, ja, meistens 8-9 Veranstaltungen. Wir haben eine Zuschauerkapazität von knapp 1050. Also wir bewegen so um die 10.000 Menschen, die während dieser 2 Wochenende unsere wunderschöne Festspielburg besuchen.
Und Sie haben im Fragebogen gesagt, die Monschauer Klassik oder die Monschauer Festspiele, das ist 10 Tage, 24 Stunden Dienst.
Ja, vor allen Dingen Open Air ist man natürlich vom Wetter abhängig. Man schickt die berühmten Stoßgebete ständig in den Himmel. Man ist ja wetterabhängig von vielen, ja, sag ich mal, es spielen viele Menschen und Abläufe eine Rolle und trotz aller Organisation und Vorbereitung passiert ständig etwas Außergewöhnliches, etwas Unvorhergesehenes und das Wetter ist dann natürlich der größte Faktor.
Und nehmen Sie die Menschen mit Humor und kommen dann trotzdem oder bleiben sie dann weg?
In den 16 Jahren, und im Schnitt haben wir 8 bis 9, manchmal 10 Veranstaltungen, mussten 2 Veranstaltungen wegen Regen, Regensturm abgesagt werden. Das zeigt, die Bühne ist überdacht, die Zuschauer erhalten ein Regencape und im Grunde gehört der Wind, etwas Sturm, hin und wieder auch mal ein paar Regentropfen zu einem traditionellen Open-Air-Erlebnis halt hinzu.
Dann sind Sie aber auch noch der Miterfinder und im Programmbeirat der Lit Eifel. Das ist so auch von Köln nach Kall importiert, ne? Die Lit Cologne als zur Lit Eifel.
Ja, die Lit Cologne ist natürlich das große Vorbild, den Namensgeber. Die Lit Eifel ist ein ganz kleiner Zweig von einer neuen literarischen Reihe, die in diesem Jahr auch ihr 4. Jubiläum feiert. Wir konnten 3 Landkreise, 3 Landräte begeistern, uns zu diesem Konzept Literatur in neuen, ungewöhnlichen Formen an ungewöhnlichen Orten im Kreis Düren, im Kreis Euskirchen und in der Städteregion Aachen anzuschließen. Wir haben in diesem Jahr bisher 27 Programmpunkte ausgewählt. Wir sind in der Vorbereitung unserer Jahrespressekonferenz. Wir haben wieder junge Nachwuchsautoren, wir haben wieder ungewöhnliche Orte und ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche unser neues, frisches, lebendiges Programm der Lied Eifel 2015 vorstellen können.
2016. Ja. Ja. Und dieser große Einsatz für Kultur, macht das, dass es den Menschen in den Dörfern, dass sie eher da bleiben können auch?
Ja, ich glaube schon. Also die lebendige Vielfalt und man muss wirklich sagen, dass mit dem Nationalpark Eifel, mit dem Zusammenwachsen der touristischen Institutionen zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, mit dem erweiterten kulturellen Angebot an vielen, vielen Punkten der Eifel, wirklich ein neues Selbstbewusstsein entstanden ist. Wenn man früher zaghaft bei einer Nachfrage davon sprach, aus der Nähe von Aachen zu kommen oder aus der Nähe von Köln zu kommen, ist, glaube ich, heute gang und gäbe, dass jeder in der Eifel sagt mit Stolz, ich bin ein Eifler. Und das hat viel damit zu tun, dass in den letzten Jahren vieles entstanden ist, eine kulturelle Vielfalt mit vielen, vielen unterschiedlichen Angeboten einfach neu gewachsen ist.
Eine Eifel, die lebendig bleiben will, braucht Schulen. Und damit sie Schulen hat, dafür engagieren sie sich auch im Kloster Steinfeld. Die Sendung Menschen heute mit Helmut Lanio. Ich weiß nicht, ich habe versucht mitzuzählen. Ich glaube, Sie haben 5 oder 6 Mal im Fragebogen das Wort engagiert gebraucht. Da braucht man mich die Frage, warum, wie geht das denn? Da braucht man Engagement, das geht nur mit Engagement, da muss man sich engagieren. Das ist ein bisschen Ihr Credo, scheint mir, und Sie leben das auch. Wir haben eben erzählt von der Kultur in der Eifel, von der Monschauer Klassik, von der Lit Eifel und ich könnte jetzt noch viele andere Sachen sagen. Es gibt auch noch die Hilfsgruppe Eifel und es gibt, also, das erzähle ich aber nicht alles. Ich möchte gerne darauf hinaus, dass Sie auch Kuratoriumsmitglied der Stiftung Kloster Steinfeld sind. Da hat man Sie hingerufen und da haben Sie erstmal aufgeräumt. Es hat Sie nicht erfreut, was Sie da vorgefunden haben in der Stiftung.
Ja, vorsichtig gesagt, unterliegen auch Kuratorien, Stiftungen immer einem zeitlichen Wandel und aus einer eher ruhigen, konservativen Verhaltensform muss eine Stiftung sich auch neu aufstellen, lebendig neue Wege begehen und dies ist mir mit einer neuen, jüngeren Mannschaft dann gelungen und wir sind in diesem Reformprozess und in dieser Entwicklung unserer Stiftung einen guten Weg in die richtige Richtung gegangen.
Was war die Gefahr? Warum hat man Sie gerufen? Warum hat man gesagt, Helmut, können Sie nicht mal bei uns mitarbeiten?
Man hat mich berufen wegen meiner Kontakte, wegen meiner Netzwerkkontakte und sicherlich auch wegen meiner Kreativität und meinen Marketingfähigkeiten.
Das ist, warum man Sie berufen hat. Aber was war die Gefahr, die Sie abwenden sollten?
Ja, eine zu tiefe Ruhe eines Klosters
so eine
bedeutet.
Eine Friedhofsruhe,
das ist das richtige Wort, bedeutet natürlich in der heutigen Zeit des ständigen Wandels, des lebendigen Medienkonsums eine Gefahr, in Vergessenheit geraten zu werden. Und selbst ein etabliertes Kloster, eine etablierte Basilika, ein wunderschöner, spiritueller, kirchlicher Mittelpunkt der Eifel braucht ein lebendiges, kulturelles Umfeld. Und das sind eigentlich die neuen Ziele, die neue Ausrichtung, den Menschen der Eifel, den Gläubigen im Grunde eine moderne Form eines Klosters zu präsentieren. Und dazu gehört eine bunte Vielfalt dazu.
Wie viel Kloster gibt es denn noch? Da leben zwar noch Mönche. Wie alt sind die denn? Was ist denn so der Schnitt?
Es gibt Junge, es gibt Alte.
Es gibt
Junge. Und der Schnitt spielt nicht so eine entscheidende Rolle. Ich glaube, der Schnitt liegt über 75 Jahre. Es gibt aber glücklicherweise 3, 4 Jüngere, besonders 2 Jüngere. Pater Lambertus, der sich in der Geschäftsführung der gemeinnützigen Klosterwerke befindet, Pater Paul, der Superieur, aber andererseits auch sehr engagierter EV- und IT-Spezialist in der Schule, in unserem Hermann-Josef-College. Also es sprudelt seit einigen Jahren doch wieder eine neue Lebendigkeit.
Also Sie sind jetzt, das ist jetzt nicht kein Wunsch, sondern Sie sehen, dass es auch tatsächlich Menschen gibt, die das Kloster weiterführen werden.
Ja, so ein Kloster ist natürlich auch eine sehr, sehr große wirtschaftliche Belastung. Glücklicherweise ist es den Salvatorianern gelungen, einen neuen Investor, einen sehr engagierten Privatmann zu finden, der aus dem Gästehaus, aus dem ehemaligen Internat, ein Gästehaus, ein Hotel auf einem Vier-Sterne-Level eingerichtet hat. Man strebt in diesem Jahr die Übernachtungszahl von 20.000 Gästen an. Man hat glücklicherweise den älteren Bereich des Gästehauses erhalten, sodass eigentlich ein reichhaltiges, breites Übernachtungsangebot von einfachen Zimmern für Pilger, für Eifelsteigwanderer bis zu einem Vier-Sterne-Angebot besteht. Und das macht uns sicher, dass der Standort noch lange Jahre lebendig erhalten bleibt.
Also das ist die ökonomische Basis, dieser Hotelbetrieb oder dieses touristische Angebot, was es dann da gibt. Und bekommen die Menschen, die da absteigen, auch ein spirituelles Angebot? Weil es ist ja ein Kloster, was das Hotel tragen soll.
Es gibt eine Klosterakademie mit einem spirituellen, kreativen Angebot. Es gibt die Gesprächsmöglichkeiten mit den Salvatorianern im Kloster. Es gibt Einkehrtage. Es gibt auch ein religiöses und kirchliches Angebot, was im Gästehaus, aber auch im Umfeld sehr gut angenommen wird.
Also Sie klingen voller Hoffnung, dass das Kloster Steinfeld, dass vom Kloster Steinfeld die Friedhofsruhe abgewandt ist.
Ja.
Was Sie Ihren Auftrag erfüllt haben.
Es ist ein ständiger Prozess, man erfüllt, kann keine Rolle spielen, weil wir natürlich neben dem Kloster, neben der Klosterstiftung natürlich eine sehr große Aufgabe an der Zukunftsgestaltung unseres Hermann-Josef-College, unseres Gymnasiums in Steinfeld hegen. Und hier haben wir wirklich eine Aufgabe im Wettbewerb zu den weiterführenden Schulen, zu den Entwicklungen in der letzten Zeit, zum demoskopischen Wandel, die uns auch noch in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen wird.
Geht eigentlich der Jakobsweg in der Nähe vom Kloster Steinfeld, weil der geht doch auch durch die Eifel. Ne? Gibt doch ein Stückchen.
Der berühmte Startpunkt Köln, Brühl, Weilerswist, Euskirchen, Bad Münstereifel, Blankenheim, der Jakobsweg kommt leider nicht an Karl, der kommt leider nicht am
Steinfeld vorbei. Wie weit weg ist er vom Kloster Steinfeld?
Ich schätze mal 24 Kilometer, aber dafür ist Steinfeld natürlich Etappenziel des Eifelsteiges und der ist genauso schön, fast so schön
wie der Jakobsweg. Ich will aber darauf raus, dass Sie den Jakobsweg gehen wollen und darüber reden wir auch gleich. Helmut Lanio, ich wollte eben auf den Jakobsweg raus, weil Sie den schon lange gegangen sind, als Habe Kerkeling noch nicht mal wusste, wie man den buchstabiert. Sie hatten irgendwo in einem Ihrer Betriebe eine spanische Putzfrau, die ist nicht gut behandelt worden von ihrer Mannschaft. Sie haben versucht, die zu beschützen. Und als Dank haben sie immer so kleine Mitbringsel aus Santiago de Compostela bekommen, richtig?
Richtig, das war der Ursprung. Maria aus La Coruña an der spanischen Nordküste sparte den gesamten Urlaub, sämtliche Überstunden, um 6 Wochen in ihr Heimatland zu fahren und kam zurück und beglückte mich mit allen Erinnerungsstücken, Souvenirs, die Compostela reichhaltig zu bieten hat.
Dann haben Sie angefangen, so ein bisschen nachzugucken, was ist das eigentlich, was verbindet sich damit und haben diesen Jakobsweg gefunden. Hat dann eine Weile gedauert, bevor Sie sich dann auch mal so Schritt für Schritt auf den Weg gemacht haben.
Ich habe alles gelesen, was es über Santiago zu lesen gab. Ich habe auch sämtliche Literatur des Jakobsweges selbst, der einzelnen Etappen gelesen und habe mich dann im zarten Alter von 55 Jahren entschieden, durch ein Angebot einer neuen Billigfluglinie nach Bilbao spontan mit einem Freund bis Bilbao zu fliegen, ein Stück durch Spanien mit einem kleinen Bummelzug zu fahren und zumindest die letzten 10 Etappen des Jakobsweges von Ponferrada bis Santiago de Compostela zu pilgern.
Und dann waren Sie infiziert?
Begeistert mit dem wunderschönen oder mit dem Gedanken, den gesamten Weg von Köln bis Santiago nochmals zu pilgern. Ich habe dann angefangen und muss zu meiner Schande gestehen, dass ich seit einigen Jahren an dem Etappenziel Kronenburg festhänge, aber jetzt in diesem und in den nächsten Jahren fest daran arbeite, fest daran glaube und es unbedingt auch machen möchte, die nächsten Etappen durch Frankreich, durch die Pyrenäen, also den gesamten Weg nochmals zu wandern.
Also das mit dem Glauben ist ja schön und gut, aber das mit dem Vorhaben so festmachen ist ja viel besser. Machen wir es doch mal fest. Von wo bekomme ich die Postkarte dieses Jahr?
Von der französischen Grenze.
Von der versprochen?
Versprochen.
Okay, und dann wandern Sie bis wohin?
Bis Perl.
Bis Perl. Also aus Perl kriege ich eine Postkarte?
Ja.
Gut, das ist doch mal ein Wort. Was hat das mit dem Jakobsweg auf sich? Das ist ja jetzt, das haben wir die Geschichte erzählt, aber was macht, dass Sie sagen, ich will wirklich den ganzen Jakobsweg gehen?
Frei sein, zur Ruhe kommen, zur Besinnung kommen, sich auf die wesentlichen Dinge begrenzen, die in unserem Alltag sehr schnell untergehen. Ein liebenswertes Beispiel ist für mich immer die Frage, wie hast du dir heute Morgen die Strümpfe angezogen? Auf dem Jakobsweg ein sehr, sehr wichtiger Vorgang, darauf zu achten, dass kein Sandkorn an irgendeiner Falte hängen bleibt, dass die Strümpfe ganz eng vernünftig anliegen, dass sie ohne Falten in dem Schuh sind. Ich sag mal, in dem normalen Alter ist das ein Prozess. Man macht die Schublade im Schrank auf, holt sich ein Paket aus und zieht gedankenverloren die Strümpfe an. Das heißt, die einfachen Dinge rücken dort in den Vordergrund. Die Füße, die Hände, das Wetter und man ist innerhalb von 2, 3 Wandertagen frei im Kopf, auch wertvollere Gedanken nachzugehen. Und das ist das Schöne eigentlich beim Pilgern und beim Wandern auf dem Jakobsweg.
Ithaka ist Ihnen viel durch den Kopf gegangen, das Wort, was Sie mitgebracht habt, die Insel von Odysseus. Und im Fragebogen habe ich Sie nach Gott gefragt und Sie haben gesagt, Gott ist immer da. Dann ist Gott auch auf dem Jakobsweg da?
Ja, natürlich. Ich wurde nachdem ich zurück war, von vielen, vielen Freunden gefragt, was sich verändert hat, ob ich diesen spirituellen Effekt, diesen religiösen Effekt gespürt habe. Den habe ich natürlich in der Kathedrale gespürt. Aber sonst spürt man ihn mehr im Alltag. Es ist in unserem Glauben ja sowieso die Frage, und ich sag das mal, dieses berühmte Dreieck, was wir in der Kinderkommunion gelernt haben, dieser Heilige Geist, das ist das Schwierigste in unserem Glauben. Und wir, und auch von meiner Familienseite aus, sind da etwas realistischer aufgeprägt. Deshalb findet sich Glauben, deshalb befindet sich Kirche nicht nur in der Maiandacht oder in dem Hochamt, in dem regelmäßigen Hochamt um 10 Uhr statt. Unser Glaube spielt sich in unserem Alltag ab, in vielfältigen Aktivitäten an vielen, vielen Orten und mit zunehmendem Alter, mit zunehmender Reife und mit zunehmender, hoffentlich, Weisheit findet man immer öfters Anlässe, wo man diesen Glauben in dieser Form findet.
Helmut Lanio in der Sendung Menschen. Ich danke Ihnen, dass Sie aus der Eifel heute Morgen zu uns gekommen sind. Noch relativ unbeschadet sind Sie hier angekommen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das wirklich machen können, dass Sie den ganzen Weg einmal zu Fuß gegangen sind. Ich würde mich sehr freuen, ich würde mich auch wirklich freuen, wenn Sie mir über die Zeit Postkarten schreiben. Ich sammle die dann und am Ende laden wir Sie nochmal ein. Helmut Lanio, vielen Dank, alles Gute. Danke allen, die zugehört haben und ich hoffe sehr, dass irgendwas dabei war, was Sie inspiriert, wo Sie sagen, wenn es ist, dass Sie ab jetzt morgens Ihre Socken ganz sorgfältig anziehen und einfach ganz präsent und da sind. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.